Ja, schönen guten Abend. Schön euch zu sehen. Ich habe nicht die fitte Frisur. Es ist einfach, weil unsere Friseure haben zwar wieder offen, aber ich müsste einen Corona-Test machen, um zum Friseur zu gehen. Da warte ich noch mal drauf. Vielleicht gibt sich das auch anders. Ne? Und vielleicht lasse ich mir die Haare wieder von meiner Frau schneiden. Geht auch. Ansonsten geht es uns gut. Es ist eine super Sache. Wir leben ja echt super gut auch in dieser Zeit, auch wenn es manchmal natürlich ein bisschen auf die Nerven geht, dass man jetzt so seinen gewohnten Durchgang hat im Leben. Tauernhof ist geschlossen, wie alle anderen Hotelbetriebe in ganz Österreich. Da geht nichts. Also, und jetzt ist ja auch mindestens bis Ostern werden die Betriebe alle geschlossen bleiben. Die Skilifte sind alle noch offen. Also von daher können wir uns wenigstens auf dem Berg die Freude vertreiben, die Zeit. Und ich habe verschiedene andere Sachen jetzt noch, wie heute Morgen habe ich mit Serbien, habe verschiedene andere Dinge, die halt so über Zoom gehen. Und das ist auch okay. Wir werden sehen. Ja, nochmal kurz zu uns, Ude und ich. Leben wir hier am Tauernhof nicht mehr lang. Wir werden im April umziehen, werden nach Deutschland zurückkehren, haben dann eine Wohnung in Deutschland und werden verstärkt wieder auf dem Balkan arbeiten. Das ist eine Arbeit, die möchte ich nicht so ins Internet stellen. Also, das ist eine sehr sensible Arbeit. Da möchte ich also eher privat drüber sprechen, aber auch nicht über Zoom oder so. Aber wir werden euch das alle noch zukommen lassen, diejenigen, die mit uns auch Verbindung haben, in den Gebetsbriefen. Das hat sich einfach so ergeben. Wir haben auch nicht irgendwie jetzt den Eindruck gehabt, dass wir weg sollen vom Tauernhof, sollten auch nicht weg. Aber letztes Jahr hatten wir zwei Anfragen während der ersten Corona-Zeit und das sagt man für uns, wenn es Gott, also das ist eigentlich jetzt nicht das, was wir suchen. Aber wenn Gott uns eine Tür aufmachen wird, dass irgendjemand sagt, ich stelle euch an und dann könnt ihr praktisch missionarisch arbeiten, wie ihr missionarisch arbeiten möchtet und vor allen Dingen auf dem Balkan, dann das wäre etwas, haben wir, die Ude und ich, zu uns gesagt, dass wir machen würden. Und wenig später hat jemand angerufen und gesagt, er würde uns gerne anstellen und er würde uns gerne auch ganz, ganz viel Freiraum lassen, damit wir missionarisch arbeiten können, wie wir es einfach auf dem Herzen haben. Und da haben wir gedacht, das könnte es sein. Und dann haben wir es letzte Jahr über geprüft und sind auch zum Entschluss gekommen, dass wir den Weg auch gehen. Wir werden in Kirchehrenbach leben, ab Mitte April, werden nochmal zum Tauernhof zurückkommen, um die Spring Bible School, so Gott das schenkt und Spring Bible School sein wird, mithelfen dann und dann sehen, wie es weitergeht. Also wir werden in Deutschland auf jeden Fall auch mithelfen dürfen, um eine Drogenarbeit mit zu unterstützen in Nürnberg, die mit aufgebaut wird. Verschiedene andere Sachen. Über die letzten Jahre haben wir viel Kontakt bekommen, gerade zu Menschen mit Drogenproblemen oder eben anderen Dingen im Leben. Und da merken wir, das ist schon einfach unser Ruf. Unsere jüngste Tochter, die Doro, die ist gerade in Athen, die ist mit der Wiedernester-Mission dort. Die machen gerade Gemeindearbeit oder Gemeindebau unter Migranten, was natürlich jetzt auch sehr schwierig ist. Athen hat auch einen völligen Lockdown. Die Doro überlegt jetzt gerade, ob sie vielleicht doch nochmal für 14 Tage hier rüberkommt nach Österreich, weil Österreich und Athen so ein Agreement haben oder Griechenland, dass beide sich nicht auf die rote Liste stellen. Also das wäre die einzige Möglichkeit für sie eigentlich frei zu reisen jetzt, das wird sich noch entscheiden. Dann haben wir einen Dominik, unseren Sohn, der verheiratet ist mit der Daniela Horn, ehemals Horn aus Libbertsgrün. Die leben ja am Bodensee in Singen, da ist er Lehrer. Die haben zwei kleine Kinder und dann haben wir die Juli, unsere Julia, die lebt in Stuttgart mit ihrem Mann. Die haben drei kleine Jungs, sind alle zufrieden und fit und ja. So sieht's aus. Ich möchte euch was mitgeben heute Abend, das mich schon lange bewegt in unserer Zeit, auch in der wir leben. Mich hat es immer bewegt ein bisschen. Viele Leute sagen ja, Heinz, zum Beispiel letzte Woche hatte ich hier ein Gespräch gehabt, mit einer Person, die in vielen christlichen Werken mitgearbeitet hat und in Organisationen. Und die sagte, Heinz, aber warum ist es manchmal so, dass wir manchmal so hart miteinander umgehen? Und das war für mich nochmal eine Bestätigung eigentlich für das, was ich auf dem Herzen hatte für diesen Bibelabend heute Abend. Ein Text aus Johannesbrief, Kapitel 4, 1. Johannes Kapitel 4, ab Vers 7 bis Vers 21. Ich lese uns diese Verse und dann habe ich noch ein paar einleitende Worte dazu. Und es steht, dass der Johannes schrieb, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Herr, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Und wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Und wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also es geht ja darum, letztendlich im Leben auch um Transformation. Es geht ja um Veränderung. Und das kann man sagen so auf Neudeutsch, from the inside aus. Von innen nach außen, als was drin ist, kommt raus. Das ist ja so ein alter weiser Spruch, den wir manchmal haben. Aber es ist so, ne? Jesus sagt, wer ist der Mund, wer ist das Herz voll ist, es geht im Mund über. Und es wird nie verborgen bleiben, was drinnen ist. Also Jüngerschaft bedeutet, ist nicht nur Rettung, sondern Veränderung. Und darum ging es auch den Aposteln letztendlich, wenn sie diese Briefe schrieben. Diese Briefe sind ja jetzt nicht für Menschen geschrieben worden, die von Christus keine Ahnung haben oder vielleicht mal gehört haben von ihm und was mit ihm anfangen können, ein bisschen was, sondern Menschen, die von Christus ergriffen wurden. Für die oder die sagten, dass es waren. Also wenn es um Buße, Umkehr geht, dann ist es auch Gottes Sehnsucht, dass sich unser Denken verändert. Das ist sehr wichtig, es ist elementar. Wir bleiben oftmals in unserer Zeit und das ist auch einer der Gründe, denke ich, warum doch manche Jesus-Leute sind, aber sich kein wenig wie Jesus verhalten. Weil wir manchmal im alttestamentlichen Verständnis von den sogenannten Nacham stecken bleiben und es heißt, dass die Umkehr im Alten Testament, die war mehr mit Trauern und mit Betrübtsein über meine Schuld, hat die oft zu tun gehabt. Und deswegen hat mir auch seine Opfer gegeben, damit man das irgendwie wieder bereinigen kann. Und das ist auch wichtig, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, weil Jesus ja auch mal sagt, wenn der Geist kommt, er wird euch auch von der Sünde überführen. Aber das soll eigentlich nur dieses Getroffensein über unsere Schuld, traurig sein über unsere Schuld, dieses trauernd und betrübt sein über unsere Schuld, das soll eigentlich der Türöffner sein für Metanoia. Also das bedeutet, dass jemandes Denken sich auch verändert. Dass wir nicht immer im Alten stecken bleiben und sagen, jetzt bin ich ein elender Sünder und ich bin so ein elender Sünder und ich bin, was bin ich für ein elender Sünder? Und der andere sagt, ich kann schon nicht mehr hören, hör auf mit dem Zeug, gell? Sag nicht ständig, bist du der elende Sünder, gell? So schlimm sind wir doch alle nicht, doch, wir sind noch viel schlimmer, als wir eigentlich denken. Aber die Gnade Gottes ist noch viel, viel größer, als dass wir denken können und glauben können. Und er kommt in unser Leben mit seinem Heiligen Geist, wenn wir von Neuem geboren werden, um uns auch ein neues Denken zu schenken. Also, es ist eigentlich, Buße ist zu oft im Alten bleiben, als ein wirkliches, mit dem wirklich schlecht und zerbrochen fühlen über meine Schuld. Das ist manchmal unser Verständnis. Also ein schlechtes Gefühl eigentlich für mein Leben ohne Christus. Und das kann eigentlich fast jeder haben, gell? Man kann Menschen auch ihre Sünden einreden und zum Schluss glauben sie es sogar noch, ne? Aber es verändert sich nichts. Und offensichtlich ist ja sehr interessant, das Wort Christen wird im Neuen Testament nur 3-mal erwähnt. Aber Jünger oder Lernende oder Studierende wird über 239 Mal erwähnt im Neuen Testament. Und deswegen mache ich oft die Unterscheidung, auch wenn ich an den Bibelschulen unterrichte. Ich spreche von Christen und von Christusleuten. In unserer Kultur haben wir natürlich viele Christen, aber das sind keine Christusmenschen, weil sie Christus nie kennengelernt haben. Aber es geht ja um Christusleute, und Christusleute sind Jünger, sind Lernende, sind Studierende von Christus. Und für sie, für diese Menschen, mich eingeschlossen, ist es wichtig, dass wir uns als Jesus-Menschen, Christus-Menschen sehen, statt einfach nur eben als Christen. Und diese Jesus-Menschen sind Menschen, die sich verändern lassen, ihr Denken verändern lassen durch Christus. Manche Leute sagen, ah, ihr Christen, das ist ja Brainwashing, was ihr habt. Zum Teil haben sie recht. Das ist nicht verkehrt. Wenn man Brainwashing erfährt, wenn sich tatsächlich die alten Denkmuster verändern durch das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben, ihr Lieben. Also, dass wirklich diese alten Denkschemas, die manchmal drinnen sind, die geprägt sind von unseren Erfahrungen mit Menschen, von der Erziehung, von unserer Kultur, Tradition, den Umgang mit meinen eigenen Schwächen oder nicht umgehen wollen mit meinen eigenen Schwächen. Es gibt viele verschiedene Dinge, die unser Denken prägen, dass Christus dieses Denken erneuern darf. Und darum geht es auch in Buße, dass es erneuert wird, das Denken. Und das meint Jesus. Das Hauptproblem von allermeisten Jesus-Leuten ist ja, dass wir verkehrt denken. Jesus setzt sehr oft in Evangelien beim Denken an, indem er Menschen zum Nachdenken bringt. Wir hatten vorhin am Abendbrottisch mit jemandem gesprochen, und das Interessante war, die Rabbiner, wenn die ihre Jünger versammelt hatten, dann wurden immer Fragen gestellt. Und die Jünger, die keine Fragen stellten, die mussten sich immer in die letzte Reihe zurücksetzen. Weil es offensichtlich war, dass sie dachten, ich weiß schon alles, ich kann schon alles. Aber das jüdische Denken, das ist sehr stark geprägt, so von Frage und Antwort. Und das finden wir oft im Leben auch von Jesus, wenn er mit Menschen spricht. Er wirft viele Fragen auf. Und die Menschen mussten sich damit auseinandersetzen, mit diesen Fragen. Und er hat es nicht gemacht aus Jux und Tollerei, sondern einfach, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Denk mal nach, über was du wirklich nachdenkst und wie du denkst. Denk mal nach, ob du richtig denkst, ob du in die richtige Richtung denkst oder ob du Hilfe benötigen würdest, in die richtige Richtung zu denken. Und das ist eigentlich Jüngerschaft, dass wir Menschen helfen, die Christus-Menschen geworden sind, in die richtige Richtung zu denken. Und das Denken prägt dann auch das Leben. Es ist so. Aber manches Mal haben wir das Pferd andersherum aufgesattelt. Uns war es wichtig, richtig zu leben, während die Menschen immer noch verkehrt denken. Und irgendwann wird es ja auch deutlich, wie der Mensch wirklich denkt. Wenn die Schwierigkeiten im Leben kommen, wenn die Brüche im Leben kommen, wie der Mensch dann spricht, wie er handelt, wie er agiert, wie er versucht, irgendwie sich aus dieser misslichen Lage zu befreien, anstatt wirklich auf Christus hinzudenken und sich zu sagen, Jesus, du kannst wirklich alles verändern. Das ist Jüngerschaft. Und das ist letztendlich auch die Aufgabe der Gemeinde Jesu, dass wir ja nicht Christen machen, sondern dass wir Menschen, die angesprochen sind durch den Heiligen Geist, helfen, jünger zu werden, mit Christus zu leben und verändertes Denken zu bekommen und dass wir selber unser Denken verändern lassen. Also es bedeutet, dieser Bibeltext von Johannes, der bedeutet Transformation. Und das ist letztendlich auch die Relevanz der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Das Aroma von Christus in dieser Welt eigentlich zu versprühen. Gell? Wir haben heute so vieles, über was geredet wird und gemacht wird und in Zweifel gezogen wird. Und viele Menschen ziehen aber auch die Christenheit in Zweifel, weil viele Menschen, ich spreche auch mit vielen Menschen, ich sage das nicht einfach so, viele Menschen sich die Frage stellen, ja, wo ist denn dann bei euch dieses Wesen von Jesus, von dem ihr redet? Weil es geht ja nicht nur darum, dass er gerettet wird für den Himmel, sondern dass er verändert wird auch für das Leben auf dieser Erde. Um, während ihr hier seid, dieses Aroma von Christus auch wirklich zu verbreiten in dieser Welt. Also es heißt ja, lasst euch versöhnen mit Gott. Tut Buße, sagt Jesus. Paulus sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, ändert nicht nur euer Verhalten, sondern lasst euer Denken verändern. Lasst euer Denken verändern von Christus, vom Geist Gottes. Und dieser Text, finde ich, der zeigt uns das sehr, sehr gut. Wir konzentrieren uns ja sehr oft als Jesus-Leute extrem viel auf Liebe. Und normalerweise sagen wir gewöhnlich, es ist immer zu wenig. Gell? Ich müsste eigentlich mehr lieben. Ich müsste. Also die Konzentration soll aber in unserem Leben auf Jesus liegen. Weil Jesus hat immer genug. Immer. Also ich sage, ich müsste mehr. Jesus sagt, ich habe mehr. Jesus sagt, ich habe genug. Nicht bloß mehr, ich habe genug. Also deine Konzentration, die soll auf mir liegen. Und ich finde es sehr interessant, diese ganzen Briefe. Man kann sie natürlich theologisch zerpflücken und auslegen, wie man will. Und jeden Vers 10-mal betrachten und durchs Nadelöhr ziehen. Aber letztendlich der Kontext dieser Briefe ist allermeist ausgerichtet einfach nur auf Christus. Und das finde ich so schön hier, gerade beim Johannes eben. Also wir sagen oft, bei uns ist oft zu wenig Willigkeit zu lieben. Das wäre zum Beispiel Buße, ja, dass ich nicht sage, ich bräuchte mehr Liebe, sondern ich habe eigentlich zu wenig Willigkeit zu lieben. Jesus sagt, bei mir gibt es genug Fähigkeit zu lieben. Wir sagen, ich bin nicht willig, ich habe nicht genug, ich kann nicht lieben, ich will nicht lieben. Jesus sagt, ich bin die Liebe, ich habe genug Liebe, ich kann lieben und ich will lieben. Also es geht darum, tatsächlich diesen Fokus auf Christus zu richten, dass sich das Denken verändert, ihr Lieben. Also heute Abend soll keiner nach Hause gehen und sagen, boah, der hat es uns wieder gegeben. Ne? Wir können alle nicht lieben. Von daher sind wir alle Flaschen. Können wir auch nicht, aber Christus. Und diese Briefe, die sind alle ausgerichtet auf Jesus. Allermeister Paulus beginnt seine Briefe allermeist damit, dass er Menschen beschreibt, wer sie eigentlich sind in Jesus, was sie haben in Jesus. Und dadurch folgert dann auch, was aus diesem Leben mit Christus wirklich kommt. Was sie erwarten dürfen von diesem Leben mit Christus. Veränderung. Und das darf ich auch erwarten. Und der Johannes durfte das auch erwarten. Er schrieb es den Menschen damals. Deswegen habe ich es genannt, ein unschlagbares Argument für unschlagbaren Jesus-Glauben. Viele sagen ja dann auch, ja, jetzt zeigt mir mal, was ist denn jetzt euer Glaube wirklich wert? Ne? Und der Glaube hat sich immer bewährt, gerade auch in diesen Dingen, diese tatsächliche, diese hingegebene Liebe von Christus. Diese Liebe, von der der Johannes hier schreibt, das bedeutet ein Verschmachten. Wir kennen das, alte Worte, ne? Wir schmachten dahin. Es bedeutet so hingebend. Es bedeutet eigentlich vor Durst zugrunde gehen. Mich dürstet nach dir. Es bedeutet, diese Liebe Entbehrungen auf sich nehmen. Es bedeutet, in Sehnsucht nach etwas oder nach irgendjemandem fast zugrunde zu gehen. Und das ist die Liebe des lebendigen Gottes. Es ist nicht unsere Liebe. Das ist das Wesen des lebendigen Gottes. Das heißt, dass ich meinen Willen ausrichte und dass ich mich freue an etwas. Und darum geht's den Johannes. Er hat es gemerkt, es waren viele Irrlehren kamen da auch auf, die viel durcheinander gebracht haben. Das ist sehr interessant, den Johannesbrief zu studieren. Offensichtlich war es dann auch so, dass dieser Fokus, von dem die Gemeinde Jesu lebte, diese enge Gemeinschaft, dieses enge aufeinander angewiesen sein, auch das Wollen miteinander unterwegs zu sein, dass das in Gefahr stand, dass es auseinandergesprengt werden sollte. Und das geschieht ja oftmals, wenigstens in unserer Zeit auch, dass sich viele Jesus-Leute auseinanderspringen lassen. Wir haben ja eh eine Zeit des Individualismus mehr und mehr. Und es kommt noch mehr, weil die Pädagogik in den Schulen, in den Kindergärten schon darauf ausgerichtet ist, auf Individualismus. Und es wird noch mehr werden, ihr Lieben. Und jetzt kommt eine neue Generation, eine junge Generation, die soll in die Gemeinde Jesu hineinwachsen. Die ist aber individualistisch geprägt, egoistisch geprägt, selbstzentriert geprägt. Und diese neue Generation, die muss praktisch Jüngerschaft erfahren, was das bedeutet, dass man nicht so leben muss. Und das ist oft ein langer Weg. Gerade in einer Zeit, in der wir bewusst, wir werden Augen und Ohren Zeugen, seelische Zeugen sogar, der Wahrheit von Christus, der sagt, dass am Ende der Zeit selbst die Liebe erkalten wird. Und er sagt es ja zuallererst zu seinen Jüngern. Er sagt es nicht zu dieser bösen Welt, dass die Liebe erkalten wird, sondern er sagt es zu seinen Jüngern. Und deswegen ist es elementar für uns, uns da auszurichten auf Christus. Der Johannes sagt ja, du kannst nicht Gott lieben, während du die Geliebten Gottes nicht liebst. Ja, du kannst nicht Gott lieben, während du die Geliebten Gottes nicht liebst. Das ist in sich ein Widerspruch. Also du kannst nicht sagen, du verschmachtest dich nach Gott, du lebst in Sehnsucht nach Gott, während du dich nicht verschmachtest und deinem Bruder, deine Schwester in Christus zuallererst mal. Und während du nicht in Sehnsucht danach lebst, nach deinem Bruder, nach deiner Schwester, dass sie eher in Gerechtigkeit, in Frieden, in Freiheit mit dem lebendigen Christus leben können und auch in dieser Gemeinschaft mit dem Bruder, mit der Schwester. Das geht nicht, sagt der Johannes. Eine individualistische Welt macht es möglich, aber Christus nicht, weil das nicht das Wesen von Christus ist. Also das heißt, da passt irgendetwas, passt da nicht, ihr Lieben. Und das greift der Johannes auf. Der Apostel Paulus greift das auch auf im Epheserbrief, Kapitel 5, 17 und 21, sagt der Apostel Paulus: Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Seid verständig, ihr Lieben. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das ist es. Um das geht's. Erkennt, was der Wille des Herrn ist. Und das ist zwar eine Sache, da wird schon drüber geredet und ist natürlich, wie gesagt, ist sehr wichtig und gewöhnlich ist es immer zu wenig bei uns, aber eben die Konzentration soll ja auf Jesus liegen, weil bei ihm immer genug ist. Jesus ist die Liebe, hat genug Liebe, kann genug lieben und will lieben. Und ein jünger Jesu ist ein lernender Jesu. Ich kann es ja nicht. Ja? Ich kann ja sagen, ich kann das gar nicht. Ich kann meine Frau nicht so lieben, wie du sie liebst, Jesus. Kann ich nicht. Ich kann auch sagen, ich will nicht. Das passiert tatsächlich auch ab und an mal. Aber du willst, Jesus. Und auf dieses Abenteuer möchte ich mich gerne begeben mit dir, dass du deine Liebe durch mich lebst. Ich bin gespannt, wie das geht. Ich bin widerspenstig, ich bin hartherzig, ich bin engstirnig manchmal, aber du kannst es in die Weide führen, Herr Jesus. Also, wer von Jesus geliebt ist, liebt die von Gott Geliebten, sagt der Johannes. Also zuallererst ist jeder Mensch nach Johannes 3, Vers 16 von Gott geliebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das bedeutet, dass deswegen ein Jünger Jesu auch diese Liebe tatsächlich zur ganzen Welt im Herzen hat. Und das ist in unserer heutigen Zeit, in der er viel durcheinander bringt, auch gerade in diese ganzen Corona-Thematik und. Ja, wer hat da jetzt Schuld? Wer führt uns hinters Licht? Wer macht wie und wer macht was? Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Rolle spielt, dass Christus auf dem Thron sitzt, ihr Lieben. Eine Rolle spielt, dass durch die Spekulationen und endlos Diskussionen, die wir oft führen und Debatten, die wir haben, oft eine große Lieblosigkeit einkehrt, Streit einkehrt. Ein förmlicher Krieg manchmal, eine Ablehnung der Meinung des anderen und deswegen auch der Person des anderen. Und das ist nicht und die Aufgabe von Jesus-Jüngern. Die Bibel sagt, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das bedeutet, der Johannes setzt eigentlich eine Warnung dazu und sagt, schaut Leute, wenn ihr euch diese Liebe dämpfen lasst, ja, und wegdrängen lasst, dann weicht auch die Erkenntnis über Gott. Und deswegen habt ihr praktisch nur noch irdische Probleme zum Schluss. Ihr habt nur noch Sorgen zum Schluss. Wie Menschen, die Gott gar nicht kennen. Jesus greift es auf in Matthäus Kapitel 6, wenn er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und es wird euch alles andere gegeben werden, weil nach dem, was wir anziehen und essen und tun und machen, nach dem, sagt Jesus, trachten ja die Heiden, also Menschen, die keinen lebendigen Gott kennen, die keinen Vater im Himmel haben. Und es kann passieren, dass wenn diese Liebe Christi nicht mehr das Zentrum ist, wenn die nicht mein Herz regieren darf, dass die Wahrnehmung über den lebendigen Gott mehr und mehr schwindet. Wisst ihr, wir reden dann noch über ihn, aber wir nehmen es nicht mehr wahr, dass er auf dem Thron sitzt, dass er regiert. Und das bringt der Durcheinanderbringer zustande. Also, wo Jesus Menschen sich treffen, treffen sich von Jesu Liebe Getroffene. Wo Jesus Menschen sich treffen, treffen sich von Jesu Liebe Getroffene. Und manches Mal betroffene Menschen von Jesu Liebe. Also, deswegen darf es ja auch keine Gleichgültigkeit oder Oberflächlichkeit geben, wisst ihr? Das heißt, Sünde hieß es mal früher erkennen und bekennen und hassen und lassen. Also das bedeutet in dem Kontext gesprochen von Johannes, das Anerkennen, nee, ich lasse der Liebe Jesu keine Geschwister. Und das muss ich bekennen. Und es hilft manchmal, ihr Lieben, dass man es wirklich nicht bloß vor Jesus bekennt, sondern wirklich vom Bruder, vom Schwester. Herr Jesus sagt in Matthäus Evangelium, wenn einer etwas gegen dich hat und du auf dem Weg zum Tempel bist, so leg dein Opfer beiseite und geh erst zu dieser Person und versöhne dich mit dieser Person. Also es geht gar nicht darum, dass immer du etwas gegen andere hast, sondern wenn du weißt, jemand hat was gegen dich, dann geh hin und hilf dieser Person in der Liebe Jesu, diese Hindernisse abzulegen, in der Freiheit von Jesus leben zu können. Und deswegen sagen auch manche Leute, und ihr Lieben, das stimmt auch, und das sagen sie auch zu Recht oft, ihr Christen seid ja keinen Deut besser. Wie ihr miteinander umgeht, wie ihr aufeinander Acht gebt. Gell? Pah. Und das müssen Jesus Menschen sich sagen lassen. Von Menschen, die eine Ahnung davon haben, nicht von Christus, aber eine Ahnung davon haben, wie dieses Leben aussehen könnte. Von demjenigen, der sagt, ich bin letztendlich diese Liebe Gottes. Und von dem schreibt der Johannes. Er sagt, es ist eine wahre Wahrheit, einzige Wahrheit in Versen 7 bis 9. Und er sagt, das Wesen von Jesus eröffnet uns das Wesentliche. Es eröffnet uns eine echte, geistgegebene Gottesbewusstsein. Und er sagt, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und dann sagt er, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Wie denn? Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Der Johannes sagt, dieses geistgegebene Gottesbewusstsein, dieses Erkenntnis, also eine vollumfassende Wahrnehmung, könnte man das eigentlich umschreiben, was er hier mit Erkenntnis schreibt, Gott erkennen, eine allumfassende Wahrnehmung der Herrlichkeit, der Liebe, der Gnade und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes. Das ist nur so nebenbei auch der Schlüssel für diese Jahreslosung, dass wir barmherzig sein sollen, so wie Gott barmherzig ist. Das kommt durch diese allumfassende Wahrnehmung der Barmherzigkeit Gottes am Kreuz von Golgatha, ist die geoffenbart worden. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, das Kreuz Christi zu erkennen als Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden, das ist die beste Klugheit. Und dieses Gottesbewusstsein, das Bewusstsein über den wahren, lebendigen Gott Israels, den Vater von Jesus Christus, der das Lamm Gottes geschickt hat auf diese Welt, ist der Welt Sünde getragen hat ans Kreuz. Dieses Gottesbewusstsein führt, so ist der Gedanke vom Johannes, automatisch zu dieser Liebe. Und deswegen muss das Denken verändert werden, ihr Lieben. Es ist auch oft so, dass manches Mal in unseren Gesprächen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manches Mal kommen wir zu so Gesprächen dazu und manchmal führen wir beide, meine Frau und ich, am Tisch solche Gespräche. Da ist manchmal nicht viel Gottesbewusstsein. Da ist viel Bewusstsein über die Schuld der anderen, viel Bewusstsein über das Versagen der anderen, viel Bewusstsein über, der andere können sich auch mal verändern. Aber es ist oft wenig Gottesbewusstsein. Und es spiegelt sich dann wieder in dem, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir gar nicht handeln wollen zum Schluss mehr, dass ich sage, eigentlich nicht, ich kann nicht lieben, sondern ich will eigentlich gar nicht lieben. Ich will es gar nicht, Jesus. Das wäre oftmals ehrlicher, als zu sagen, ach Herr Jesus, schenkt mir doch mehr Liebe. Mehr Liebe geht nicht, sagt Jesus. Weil der Römerbrief Kapitel 5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Mehr Liebe geht nicht. Mehr geht nicht. Jetzt kommt es darauf an, dass diese Willigkeit da ist, dass ihr diese Liebe Christi Raum lasst in eurem Leben. Und offensichtlich führt es hinein, es hat ja was Reines, die Liebe Christi ist ja rein, die hat ja nichts Hinterlistiges, die ist ja nicht zweideutig, die ist ja auch nicht fragwürdig. Man kann es in Frage stellen, wie gibt es denn so etwas, dass Gott mich liebt? Das wäre die einzige Frage eigentlich, die richtig wäre. Aber diese Liebe, die ist ja rein. Und die führt mich in das Reine, in die reine Begegnung mit dem Vater. Also die wahre, einzige Wahrheit. Und es bedeutet, die Ablehnung von Jesu Liebe, den Raum zu lassen, führt eben zu Nichterkennen. Von Nichtwahrnehmen der Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet, getrennt statt Einheit. Und das bedeutet Gott und Geschwister, so nebeneinander. Das Zweite kann man zusammenfassen, die Verse 10 bis 16, eine klare Klarheit. Johannes sagt, darin besteht die Liebe. Ich möchte es nur einen nochmal klar machen, könnte man sagen, dass er das eigentlich zum Ausdruck bringt. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Denkt nicht solche Sachen. Ja, jetzt beweist mal Gott eure Liebe. Und das ist ja manches Mal so, dass man mit Menschen so spricht. Jetzt beweist doch Gott mal deine Liebe. Ich muss Gott nichts beweisen. Überhaupt nichts. Gott hat seine Liebe bewiesen, sagte Johannes am Kreuz von Golgatha. Darum geht's. Weil er sagt, in Vers 16, und wir haben die Liebe erkannt. Ja, vorher wusste ich ja gar nichts, was Liebe wirklich bedeutet. Ich war zwar vor Sehnsucht verzerrt nach irgendwas, vor Sehnsucht verzerrt nach Lust, meine Lust auszuleben, vor Sehnsucht verzerrt, was Schönes zu erleben, aber ich war nicht vor Sehnsucht verzerrt, meinen Nächsten einfach zu lieben, wie Gott ihn liebt. Meinen Nächsten zu sehen, wie Gott ihn sieht. Meinen Nächsten anzunehmen, wie Gott ihn annimmt. Und wir haben die Liebe erkannt. Volle Wahrnehmung. Und die haben mir geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also das heißt, wir können und müssen nicht mit unserer eigenen Kraft leben. Wir können und dürfen, und es ist Zeugnis der Kindschaft, Jesu Kraft Raum geben, ihr Lieben. Wir können und wir dürfen, und dieses Dürfen ist, das ist das Zeugnis der Kindschaft Gottes, dass ich ein Kind Gottes bin, ich darf. der Kraft Jesu Raum geben in meinem Leben. Diese Erkenntnis, dieses Vollumfassende über Jesus und meine Rettung. Und dieses Bekenntnis vor und in dieser Welt, von dem schreibt er über Jesus und seine Retterliebe, wenn er sagt in Verse 13, Vers 11, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Gott fordert nichts von uns, mit anderen Worten, das er nicht gegeben hat. Ja, er fordert nie etwas von jemandem, das er nicht selbst erbrachte im Leben. Das ist Religion, wenn ein Mensch versucht, Gott irgendwie zu lieben. Aber das ist Jüngerschaft, wenn ich einem Menschen helfen darf, einen Jesus-Menschen zu sehen, schau mal auf die Liebe von Jesu und das ist alles, was er von dir erwartet. Dass du diese Liebe Raum lässt in deinem Leben, weil das führt dich in die Freiheit. Alles andere führt dich in die Gebundenheit. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Die wird offenbar. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Es ist ein Zeugnis in dieser Welt, ihr Lieben. Und manches Mal tatsächlich gibt es Länder, in denen gibt es keine andere Möglichkeit. Gibt es keine andere Möglichkeit als dieses Zeugnis, dass die Welt sieht, schaut mal, wie die sich wirklich lieben. Schaut mal, wie diese Jesus, komischen Jesusvögel wirklich miteinander umgehen. Schaut mal, was aus diesem gemeinsamen Umgang sogar für einen Segen für uns noch abfällt. Das war ja die erste Christusbewegung, kann man sagen, im Römischen Reich. Das war es ja oft, dass diese Liebe noch ein wunderbares Beiprodukt hatte für die Gesellschaft im Römischen Reich. Dass so viel Liebe da war, dass in der Gemeinde geliebt wurde. Und es war natürlich immer ein Kampf auch. Aber aus dem heraus dann auch, aus denen, wenn sie es zugelassen haben, so wunderbare Entwicklungen entstanden, von denen wir heute noch reden, wenn wir zum Beispiel von der Diakonie reden. Die Diakonie haben ja nicht einfach Gutmenschen erfunden oder ein paar Humanisten, sondern es waren Menschen gewesen, die sich von Christus haben lieben lassen. Und natürlich, wie wir Menschen sind, mit allen Wohl und Wehe, wir leben immer nur von der Gnade Gottes, mit allen Gebrechen und mit allen Auf und Abs, versucht haben, irgendwie dem Raum zu lassen. Aber das hat diese Welt bis heute Gutes getan. Es ist ein Bekenntnis. Das kann niemand einfach wegwischen. Und mir gefällt es sehr gut, weil es sagt, in Jesus, wisst ihr, wenn wir in ihm bleiben. Apostel Paulus wird sagen, ist jemand in Christus, so ist etwas völlig Neues entstanden, eine völlig neue Schöpfung. Jesus sagt in Johannes 15 und sagt, wenn ihr in mir bleibt, also er lädt uns ein, in dieser vollen Wahrnehmung in ihm zu leben. Aus dem heraus entsteht Neues, sagt Jesus. Wenn ihr nicht in mir bleibt, wird eure alte Natur herrschen. Das sagt eigentlich der Apostel Paulus aus in 2. Korinther 5, 17. Wer in Christus ist, ist eine neue Natur. Das Alte ist vergangen. In Christus gibt es nichts Altes. Wenn ich Christus nicht regieren lasse, dann regiert das Alte. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Und dann regiert das Alte, gottesferne, gottmisstrauische Wesen. Das regiert dann wieder. Und das, finde ich, ist eine wichtige Sache, Jüngerschaft, dass wir uns einander helfen, in Christus zu bleiben. Gerade in unserem Umgang miteinander. Weil der gute Weinstock bringt naturgemäß gute sowie reichliche Frucht. Und es war den Johannes wichtig, deswegen lehnt er diese Betonung auf, in uns, in ihm zu bleiben, in uns bleiben, diese Liebe. Wir in ihm, diese Liebe in uns, es war ihm ganz, ganz wichtig. diese klare Klarheit und dann eben, ich nenne es einfach mal diese starre Sturheit in den letzten Versen, wenn er sagt, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden. Ja, wir sind nicht vollkommene Menschen, aber die Liebe kommt zur Fülle in uns. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, es gibt uns Freiheit, wenn wir in der Liebe leben. Ich muss nichts Negatives gegen irgendjemanden im Herzen tragen, was mich letztendlich in eine unsichere Beziehung mit meinem himmlischen Vater führen würde. Die Liebe lässt mich im Licht, in der Wahrheit leben, nicht in der Lüge. Die Lüge lässt mich immer in einem unsicheren Verhältnis zwischen meinem Vater und mir leben. Aber die Liebe, die treibt es aus. Und deswegen sagt er, Furcht ist nicht in der Liebe. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Und wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Und jetzt erzähle ich euch was Wunderschönes, sagte Johannes. Wir lieben ihn. Warum denn? Warum lieben wir denn den lebendigen Gott? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist es. Wiederum, er sucht nur in unserem Leben das, was es selbst erbracht hat. Ja, er hat seine Liebe in mich gelegt, wenn ich ein Jesus-Mensch bin. Und deswegen darf er das auch in meinem Leben suchen. Und deswegen dürfen wir uns auch helfen, dass bei uns Transformation stattfindet, ihr Lieben. In der Art, wie wir reden miteinander, in der Art, wie wir übereinander reden, in der Art, wie wir über andere reden, dass wir uns helfen dürfen, gegenseitig zu sagen, ist das jetzt wirklich Jesu Wesen? Ist es jetzt tatsächlich diese Liebe von Christus, die ausgegossen ist in unsere Herzen, die Art und Weise, wie wir miteinander und mit anderen umgehen, die Art und Weise, wie wir über andere reden? Und er sagt eigentlich, das ist eine Hartnäckigkeit, mit der betont er es nochmal. Wo Jesus regiert, sagt er, da ist wirklich Freiheit, Leute. Und dort, wo Jesus nicht regiert, seine Liebe, da ist Gebundenheit. Gebundenheit an irgendwas. Gebundenheit, das immer dazu führt, dass ein Mensch ein schlechtes Gewissen vor Gott hat. Und das führt in Angst, aber ihr sollt ja in der Liebe leben. Es führt in Angst vor Strafe. Und nur weil Gott uns liebt, können wir ihn lieben. Und somit gibt es auch nicht weniger Liebe für und etwas mehr Liebe für, sondern es ist immer die gleiche Liebe. Das ist eine simple Täuschung vom Teufel, wisst ihr? In Vers 20 sagt er, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Heinz, wenn du sagst, du hast volle Sehnsucht für deinen Vater im Himmel und in der gleichen Art und Weise verwehrst du deinem Bruder in Jesus, deiner Schwester in Jesus, diese sehnsuchtsvolle Gemeinschaft, du bist ein Lügner. Du bist einfach ein Lügner. Und um dich nicht in der Lüge zu befinden, lass dich nicht belügen, sondern sag, das stimmt eigentlich. Mensch, was mache ich da eigentlich? Warum lasse ich deine Liebe nicht Raum, Jesus? Das ist, ich muss umdenken lernen. Und ich will mir das schenken lassen von deinem Geist, Christus, dass du mich umdenken lässt. Und das ist gelebte Jüngerschaft, dass wir uns einander helfen. Ansonsten leben wir in einer ganz einfachen Täuschung. Und deswegen sagt der Johannes, ich kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich Christus nicht regieren lasse. Es kann aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Christus regiert. Und das sagt der Johannes, indem er sagt, und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also er sagt, was nicht geht, das geht eben nicht. Du kannst nicht Gott lieben, aber deinen Bruder nicht. Es geht eben nicht. Ehepaare, Eltern, Kinder, Brüder, Schwestern. Du kannst sagen, Jesus, von meiner Seite aus soll es keine Hindernisse geben. Und du hast alle Hindernisse am Kreuz von Golgatha weggeräumt. Und das möchte ich sehen. Und ich glaube, ihr Lieben, das zum Schluss, dass wir uns einander helfen müssen wieder, heutzutage ein bisschen, nicht in endlos Diskussionen zu verfallen, sondern tatsächlich zu sagen, du, Bruder, Schwester, wir müssen uns gegenseitig helfen, dass Jesus uns den Kopf wieder gerade rückt, dass er uns ein klares Denken schenkt. Von seiner Seite aus gibt es keine Hindernisse für deine Ehe. Von seiner Seite aus nicht. Von seiner Seite aus gibt es keine Hindernisse für die Beziehung mit deinem Bruder und deiner Schwester. Überhaupt nicht. Ich will dir helfen oder du sollst mir helfen, dass diese Hindernisse ganz bewusst abgelegt werden. Sie sind ja schon aus dem Weg geräumt am Kreuz von Golgatha. Und so wollen wir uns gegenseitig helfen, dorthin zu schauen, was Bonhoeffer sagte, das Kreuz Christi zu erkennen als Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden. Das ist die größte Klugheit. Daraus fließt diese Liebe Jesu für die Geschwister, diese freie Umgang mit meinem Vater im Himmel, mit dem lebendigen Gott. Und deswegen habe ich drüber geschrieben, unschlagbares Argument für unschlagbaren Jesus-Glauben. Diese Liebe Christi, die fließen darf und die mich in der Freiheit, nicht in der Furcht, ja in der richtigen Ehrerbietung, aber nicht in der verzehrenden Angst vor meinem himmlischen Vater leben lässt. Und das ist ein Zeugnis, das die Gemeinde Jesu prägt. Und das ist mir so wichtig geworden in den letzten Monaten letztendlich auch im Gespräch mit vielen Menschen, die immer sagten, ich bräuchte mehr, ich bräuchte mehr, ich bräuchte mehr. Und nie den Blick mal geöffnet bekommen hatten dafür, Jesus hat alles. Jesus hat immer genug und Jesus ist immer genug. Und er hat genug gegeben. Und du darfst von diesem Genug nehmen. Und ich will dir helfen, das zu lernen, damit umzugehen, mit diesem Leben, das Jesus dir geschenkt hat. Und ich will gerne, dass du mir hilfst, zu lernen, mit diesem Leben richtig umzugehen, Jüngerschaft zu leben, zu wachsen in Christus und hin zu Christus. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du diese Liebe geoffenbart hast, von der Johannes sprach, von der er selber so ergriffen war und es ja auch begriffen hat, was du meintest, als sie alle zusammen waren und du sagtest, dass du willst, dass wir, dass die Jünger sich lieben, wie du uns geliebt hast und dass daran die Welt erkennen wird, dass wir deine Jünger sind. Einfach an dieser Liebe, die eigentlich ja nichts Rationelles ist. Diese Liebe, die einfach nur ein Opfer ist. Das Opfer, das du selbst bist, das du selbst gegeben hast und das du selbst durch uns leben lassen möchtest, Jesus, um uns ganz in die Freiheit zu führen, dass wir frei mit dem Vater im Himmel leben dürfen, uns freuen dürfen an diesem Leben. Und aus dieser Freude heraus tatsächlich lebendiges Zeugnis des lebendigen Gottes in dieser Welt sind. Ein Gott, der uns frei macht, der uns liebt und der uns leben lässt, der uns Licht gebracht hat und der uns hilft, einander ins Licht zu führen und nicht in der Dunkelheit zu lassen und hilft, drauf zu schauen, dass am Kreuz von Golgatha alle Hindernisse abgelegt wurden durch deinen Kreuzestod. Und dir sei Ehre, Christus, in Ewigkeit. Amen.